Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind wieder da, der Chris Marquardt und die Trudel Marquardt. Guten Tag.
Guten Tag.
Und wir reden heute auch wieder über die glutenfreie Ernährung bei Zöliakie. Und da wollen wir über das Thema, warum reagieren glutenfreie Mehle unterschiedlich, reden, bevor wir das tun. Aber auch hier wieder der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Und alles, was ihr in dieser Sendung hört, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Wir machen das hier jede Woche für alle, die neu dabei sind. Und wir haben jetzt schon, das ist hier Folge 77. Das heißt, es gibt noch 76 andere Episoden zu den Themen. Also geht da ruhig mal auf glutenfrei-kochen.de, klickt auf den Podcast und hört euch die mal an. Viele spannende, interessante Sachen. Ja, letzte Woche Kennzeichnungsverordnung. Diese Woche geht's mal so ein bisschen wieder an die Praxis, ne? Du bist ja dann doch viel am Backen und viel in der Küche und hast dann auch viele unterschiedliche Mehle, mit denen du arbeitest.
Ja, ich habe also sehr viele Mehle und ich probiere auch immer gern
was
Neues aus.
Was denn so zum Beispiel? Erstmal ganz weg von den Fertigmischungen. Aber
ja, also ich habe zum Beispiel Hanfmehl, ich habe Leinmehl, ich habe Kokosmehl, Mandelmehl, ich habe
Tapioca?
Tapioca-Stärke, ich habe Teffmehl, Quinoa-Mehl oder Quinoa, was ich selbst mahle, und Amaranth und Kastanienmehl. Also Kichererbsenmehl, da gibt's übrigens tolles geröstetes Kichererbsenmehl. Es gibt so viele verschiedene Mehle, die einfach auch die Gebäcke unterschiedlich machen. Zum Beispiel Brote sind einfach herzhafter, wenn
also
man
sagen
da
auch wir mal so, die,
Abwechslung reinbringt.
Die Nicht-Zölis, die eigentlich immer nur sich von Weizenmehl ernähren, die haben eigentlich dann eine sehr, sehr arme Ernährung im Vergleich
zu
den Zölis.
Die wissen
gar nicht, was
ihnen
alles
geht.
Gibt, ne?
Geil. Ja, ja. Also ich probiere unheimlich gern aus und habe also ein ziemliches Sortiment an Mehlen. Traubenkernmehl zum Beispiel ist hervorragend in kleinen Mengen zum Teig.
Mandelmehl gibt's.
Ja, Mandelmehl habe ich also auch gerne. Und ja, ich probiere einfach aus oder auch zu den Mehlmischungen dazu irgendwie noch ein anderes Mehl. Buchweizen hat man ja noch, Hirse. Sorghummehl, das habe ich noch gar nicht so lange entdeckt. Das ist auch eine Hirseart und das ist klasse, hat eine gute Backeigenschaft. Und jetzt aber zu diesen.
Ach ja, und übrigens, Reismehl haben wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt.
Ah, das haben wir auch noch nicht. Da gibt's
und Maismehl.
Helles Reismehl und dunkles Reis, also Vollreismehl.
Also es gibt unglaublich viele Mehlsorten.
Es gibt weißes Maismehl und gelbes Maismehl. Es ist unglaublich, was es da alles gibt.
Tja, und jetzt kann ich mir ganz gut vorstellen, dass diese Mehl, unterschiedlichen Mehle auch alle auch bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben.
Ja, ich kann euch jetzt aber nicht sagen, wie genau ein einzelnes Mehl reagiert. Und ich will euch einfach nur sagen, wie man an diese ganze Sache rangeht. Also wenn ich mir jetzt Mehle selbst mische, dann schaue ich immer so, dass ich so etwa 2/3 Mehle und 1/3 Stärke, also Kartoffelstärke, Maisstärke, Tapioca-Stärke nehme und dann einfach die Bindemittel dazu, also sprich Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Pfeilwurzelmehl, Flohsamen gemahlene, Flohsamenschalen, Xanthan, die verbessern die Teige. Und wichtig ist jetzt bei diesen ganzen Mehlen, wenn ihr selbst mischt, tastet euch mit der Flüssigkeit an dieses Endergebnis ran.
Also das Thema ist Flüssigkeit. Mehle nehmen ja Flüssigkeit auf.
Ja, und glutenfreies Mehl braucht mehr Flüssigkeit als normales Weizenmehl zum Beispiel. Also wenn ihr jetzt im normalen Rezept 300 Milliliter habt, dann braucht ihr bei glutenfreiem Gebäck 400. Mhm. Und wie gesagt, und da sage ich immer, tastet euch heran. Und der Teig muss zuerst mal auch immer ein bisschen weicher sein, und gebt ihm nachher die Zeit nachzuquellen.
Ach so, also, weil das Mehl einfach mit der Zeit noch ein bisschen mehr Flüssigkeit aufnimmt.
Ja, Also der Mürbeteig, der ist noch zu weich zum Ausrollen, wenn er in den Kühlschrank kommt. Der Hefeteig, der braucht 15 bis 20 Minuten. Wenn er fertig geknetet ist, wird er abgedeckt zum Nachquellen. Und wenn er vorher noch...
Ist ja eigentlich bei vielen normalen Teigen jetzt, bei vielen glutenhaltigen Teigen auch so, dass man die quellen lassen muss. Aber nicht so lang, oder?
Nicht so extrem. Und deshalb, wenn ihr den Teig schon gleich so macht, dass ihr ihn fertig verarbeiten könnt, dann ist er hinterher garantiert zu trocken und deshalb herantasten.
Okay, kann man da so ein paar Faustregeln jetzt mal aufstellen? Also wir haben einen Hefeteig, das hast du gesagt, so 15 bis 20 Minuten.
Quellen lassen. Also ich mache immer einen Vorteig und dann knete ich ihn zusammen und dann klebt er noch an den Fingern am Anfang und dann decke ich ihn ab und so circa 15 Minuten.
Okay, das war der Hefeteig.
Wie
sieht es denn mit einem Mürbeteig aus?
Der Mürbeteig, der ist, also wenn ich ihn fertig mache, auch noch weich. Ich gebe ihn dann in eine Frischhaltefolie in den Kühlschrank und wenn ich ihn dann nach einer Stunde raushole, ist er meistens absolut
genau. Also der darf schon ein bisschen länger.
Ja, der soll länger, der braucht die Kühlung, dass er eigentlich richtig ist.
Wie ist es denn bei so einem Blätterteig?
Der sollte auch kühl stehen, aber der ist eigentlich, Blätterteig ist ja fast nur Fett, Wasser und Mehl. Ne? Ja, der ist dann nicht so weich.
Und wie sieht's mit, ich meine, jetzt gibt's natürlich auch so ein paar weichere Teige, zum Beispiel einen Biskuitteig.
Na, den muss man ja nicht quellen lassen und der braucht auch die Bindemittel nicht, der Biskuit. Der wird ja ganz locker schaumig erstmal die Eiermasse geschlagen und dann.
Also die festen Teige sind die ja so ein bisschen
genau,
was.
Genau, also gerade der Hefe- und Mürbeteig, da ist es also besonders wichtig. Und mit diesem Nachquellen.
Kann man, wenn man jetzt merkt, ich habe jetzt einen Teig geknetet und der wird mir zu trocken, kann man den einfach nochmal mit Flüssigkeit neu kneten?
Ja, das geht. Unbedingt. Also man kann entweder noch ein Eigelb drunter kneten oder einfach ein bisschen Milch und dann wird der richtig. Also ist auch beim Mürbeteig so, wenn der zu fest ist, immer noch ein bisschen Sahne oder ein Eigelb drunter kneten. Und wenn er zu weich noch ist, dann kann man aber da auch herantasten mit dem Mehl, was ihr reintut. Immer erst sparsam, weil es zieht einfach unheimlich schnell, dieses glutenfreie Mehl. Und da muss man so ein bisschen das Fingerspitzengefühl dafür kriegen. Aber das kommt mit der Zeit.
Diese Bindemittel, also das Flohsamenschalen, gemahlene Flohsamenschalen oder Xanthan oder Johannesbrotkernmehl, die beeinflussen ja diese Bindefähigkeit auch. Also dass Flohsamenschalen zum Beispiel enorm viel Wasser aufnehmen.
Also ihr könnt mal so rein aus Spaß einen Teelöffel von den gemahlenen Flohsamenschalen in ein Glas Wasser rühren und das mal eine Viertelstunde stehen lassen. Und dann werdet ihr sehen, was passiert. Es gibt eine gallertartige Masse, so ähnlich wie Gelatin. Und das ist einfach auch das, diese Feuchtigkeit aufsaugen und das dann diese Feuchtigkeit im Teig halten. Und das passiert natürlich, wenn ihr diesen Teig macht und der feucht ist, dann quillt es im Teig nach und deshalb muss er noch weich sein.
Okay.
Also wie gesagt, mit der Flüssigkeit ein bisschen experimentieren und lieber ein bisschen zu viel reintun und den Teig nicht gleich weiterverarbeiten, einfach ruhen lassen. Dann sagen die, oh, der klebt ja fürchterlich, der Teig. Und sagen wir, lasst ihn einfach mal, gebt ihm einfach mal Zeit und Ruhe.
Ja, nicht so ungeduldig sein.
Ja, wie ich manchmal bin, gell?
Och.
Aber beim Backen habe ich das gelernt, Geduld zu haben.
Eben.
Und ich stelle den dann einfach hin und ob der dann 15 oder 20 Minuten steht, das ist dann nicht so schlimm.
Kann man so einen Teig dann auch zu lang stehen lassen?
Ja, den kann man übergehen lassen, ja.
Also wenn es ein Teig ist, der gehen muss,
ja,
so ein Hefeteig,
ja,
den kann man natürlich zu lange gehen lassen.
Den kannst du zu lange gehen lassen und dann passiert nämlich eins, dass er dann zusammenkippt.
So ein Mürbeteig, wenn man den jetzt
das
in den Kühlschrank
so
packt,
schlimm.
Der kann
also
auch mal 3 Stunden drin bleiben statt einer.
Ja, oder wenn ich jetzt an dem Tag keine Zeit habe und den erst am nächsten Tag verarbeite, dann kann es sein, ich muss noch einen kleinen Löffel Sahne drunter kneten, aber den kann man also auch am nächsten Tag noch verarbeiten.
Alles klar, nur bei Hefe vorsichtig.
Ich mache das oft so, wenn ich Weihnachtsgebäck mache, dass ich am Vortag schon Teige mache und die dann in den Kühlschrank lege und dann habe ich am nächsten Tag nur noch das Ausrollen und Ausstechen.
Tja. Wenn man sich das ordentlich organisiert, dann
ja,
kommt auch was bei raus.
Wichtig, die Organisation, ja.
Wunderbar, dann sind wir für heute wieder durch. Wenn ihr das jetzt hier auf der Webseite hört, auf glutenfrei-kochen.de, nur als kleiner Tipp, da gibt's einen großen grünen Knopf und da könnt ihr euch diesen Podcast in einen Podcast-Client abonnieren. Damit würdet ihr dann quasi jede Woche automatisch diese Sendung ja, im Schlaf sozusagen bekommen und dann, wenn eine neue da ist, immer mittwochs, dann landet die ganz automatisch bei euch. Da müsst ihr nicht immer da hier auf die Webseite kommen. Könnt ihr mal ausprobieren. Kostet nichts und macht die Sache noch viel, viel bequemer. Ja, dann sagen wir wieder Tschüss für heute. Nächste Woche geht's weiter mit dem Thema Vorratshaltung. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.
Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.